Meine Frage einfach an Gott fast täglich ist: Herr, was hast du dir gedacht, als du mich erschaffen hast? Wie sieht dieser Mensch aus, den du haben wolltest?
Jesus hat nie dazu eingeladen, einem Club beizutreten oder einfach ein Glaubenssystem zu übernehmen. Seine Einladung heißt: Folge mir nach.
Was vielen nicht bewusst ist, das Folgen eines Rabbis in der jüdischen Kultur, das war das Höchste, was man eigentlich erreichen konnte. Dieses Leben, das gehört mir nicht, das gehört ihm.
Wow, das Recht am eigenen Leben aufgeben, um mit Jesus zu sein, das klingt nicht so richtig sexy.
Wir haben ein kulturelles Umfeld geschaffen, in dem man sich Christ nennen kann, ohne wirklich Nachfolger Jesu zu sein.
Willkommen bei Vineyard Flow. Wir fragen: Vineyard, wer bist du? Woher kommst du? Wohin gehst du? Und was bewegt dich?
Ich bin Christian aus Hamburg und heute im Stream mit meinem Freund Norbert Bauer. Norbert und seine Frau Kathy sind seit knapp 50 Jahren verheiratet, haben 7 erwachsene Kinder und waren die meiste Zeit ihres Lebens Missionare in Asien. Heute leben sie in Schweden und sind Teil der skandinavischen Vineyard-Bewegung. Norbert, schön, dass wir uns schon wieder sehen.
Hallo Christian, schön, dich wieder zu sehen.
Norbert, was macht dir zurzeit Freude?
Ja, was mir im Augenblick große Freude bereitet, das sind unsere Hauskreise in der Gemeinde hier. Wir haben den Kurs angefangen, der mit dem Buch Practicing the Way verbunden ist. Das ist so ähnlich wie ein Alpha-Kurs, aber es handelt sich um das geistliche Leben, Spiritual Formation. Und wir haben dort ganz tolle und tiefe Gespräche. Und das freut mich einfach so sehr zu sehen, wie Menschen einfach herauskommen aus dem Alltag und erkennen, es gibt was Tieferes. Man kann weitergehen mit Jesus. Wir sind noch lange nicht da angelangt, wo wir sein möchten. Und diese Offenheit, darüber zu sprechen, das ist ja etwas Neues für die meisten. Und es macht manchen auch etwas Angst, sich so zu öffnen. Aber auf der anderen Seite erleben wir alle gemeinsam, dass der Herr uns da wirklich in ein tieferes Verhältnis mit ihm führen möchte. Und das bereitet mir sehr viel Freude.
Was für Fragen hast du momentan an Gott?
Ja, die größte Frage, die mich seit Jahren beschäftigt, hat damit zu tun, dass ich einfach daran glaube, dass Gott mich erschaffen hat. Und wenn Gott etwas erschafft, dann ist das vollkommen und perfekt. Also als er mich erschaffen hat, noch vor der Erschaffung des Universums, da hat er einen vollkommenen, perfekten Menschen geschaffen. Und dann wurde ich eben geboren in diese kaputte und sündige Welt. Und es hat nicht lang gedauert, bis man sich dann einfach anpasst und in eine Person verwandelt, die mit dem ursprünglichen Bild nicht mehr übereinstimmt. Und meine Frage einfach an Gott fast täglich ist: Herr, was hast du dir gedacht, als du mich erschaffen hast? Wie sieht dieser Mensch aus, den du haben wolltest? Und was können wir tun, um diesem Ideal etwas näher zu kommen? So, das ist eigentlich das, was mich am meisten bewegt.
Was stinkt dir, Norbert?
Was mir stinkt, das ist das, womit wir wohl alle kämpfen, und das ist die Apathie, dass wir uns einfach mit dem zufrieden geben, was wir erleben und denken, das darf so gut sein, das darf so reichen. Und dass wir uns dann einfach nicht mehr wirklich tief um die Dinge kümmern, die Gottes Herz bewegen. Und für mich ist das dann immer die Gefahr, dass ich mich dann einfach auch messe an anderen Menschen und vielleicht in Kritik verfalle, was ich nicht möchte, weil aus einem Grund, den ich nicht verstehen kann, die Sache bei mir eigentlich von Anfang an sehr deutlich war. Wenn man sein Leben Jesus übergibt, dann geht es um alles. Und ich habe das so verstanden von Anfang an. Aber ich sehe einfach viele gläubige Menschen um mich herum, die das nie so erlebt haben.
Worauf freust du dich?
Ich freue mich darauf, mich und Gott besser kennenzulernen. Ich freue mich auf Veränderung. Ich habe das Gefühl, dass je näher man Jesu kommt, desto mehr erkennt man, dass man nicht so ist wie er. Also der Abstand, der wird fast größer, nicht kleiner. Aber das bewegt mich dann einfach auch, gibt mir eine Kraft. Aber ich möchte doch mehr werden wie du. Hilf mir jetzt und zeig mir jetzt doch, wo wir gemeinsam arbeiten müssen, damit meine Persönlichkeit mehr und mehr deiner entspricht. Und darauf freue ich mich. Ich sehe kleine, kleine Schritte und das bereitet mir große Freude.
Das passt ja total gut auch zu unserer Folge heute, denn wir starten heute eine Serie mit der Überschrift Jesus folgen, Vertrautheit, Verwandlung, Verantwortung erleben. Worum soll es gehen? Genau das, was du eigentlich eben beschrieben hast. Denn auch wenn wir an Jesus glauben, merken wir gleichzeitig, unsere Leben spiegeln das nicht immer wieder. Wir engagieren uns in Gemeinde, gehen in Gottesdienste, lesen christliche Bücher oder auch mal die Bibel. Und doch vermissen wir innerlich Veränderung. Was hat das mit Nachfolge zu tun? Schauen wir genauer hin, merken wir, Jesus hat nie dazu eingeladen, einem Club beizutreten oder einfach ein Glaubenssystem zu übernehmen. Seine Einladung heißt, folge mir nach. Es geht nicht um weniger als die Hingabe des eigenen Lebens und um einen gemeinsamen organischen Lebensweg mit Gott. Wir sprechen von Vertrautheit, Verwandlung, Verantwortung erleben. In dieser ersten Session wollen wir den Anfang dieses Weges beschreiben. Heute geht es um Vertrautheit und um das mit Jesus sein. Ja, Norbert, wir sprechen heute über den Kern unseres gemeinsamen Weges mit Jesus. Um das zu beschreiben, werden gern die Begriffe Nachfolge oder auch Jüngerschaft benutzt. Welche Färbung hatten diese Begriffe oder dieses Konzept, als es dir zum ersten Mal begegnet ist?
Für viele Menschen ist das ja einfach ein abstrakter Begriff. Jünger werden, Nachfolger werden. Und ich habe das eigentlich eine lange Zeit in meiner christlichen Entwicklung nicht so richtig gecheckt, worum es dabei einfach geht. Ich kann mich erinnern, dass ich die Geschichten in der Bibel gelesen habe, wie Simon und Andreas dann Jesus treffen und er ihnen sagt, folge mir nach, und die lassen die Netze und das Boot stehen. Tschüss Papa, wir gehen jetzt. Und sind dann mit Jesus weggezogen. Und das war für mich irgendwie nicht nachvollziehbar. Und auch der Gedanke, aber das ist ja ziemlich fies, auch dem Vater gegenüber, besonders in einer Kultur, wo das Ehren von Vater und Mutter vielleicht noch viel größer betrachtet wurde als in unserer Zeit. Und irgendwie konnte ich mich damit nicht identifizieren. Aber jetzt, nachdem ich mich damit auseinandergesetzt habe und eben auch in dieses Buch hineingeschaut habe, verstehe ich das jetzt ganz neu. Was vielen nicht bewusst ist, dass Nachfolge, das Folgen eines Rabbis in der jüdischen Kultur, das war das Höchste, was man eigentlich erreichen konnte. Die Kinder, die sind im Alter von ungefähr 5 Jahren in eine Schule gegangen, die neben der Synagoge angebaut war. Das nannte man das Beit Sefer, das Haus des Buches. Und das ist so ähnlich wie unsere Grundschule. Und dort haben sie eigentlich nur die Tora studiert, also die ersten 5 Bücher Mose. Und das Ziel war, dass sie dann im Alter von 12 bis 13 Jahren diese Tora auswendig konnten. Also fast unvorstellbar. Aber angeblich war das Ziel. Und zu diesem Zeitpunkt sind natürlich die meisten dann zurückgegangen in den Familienbetrieb. Einfach das gemacht, was der Vater macht. Dann gab es einige, die einfach ein Verlangen hatten oder auch die Voraussetzungen, um weiterzugehen. Und dann gab es eine zweite Stufe. Die nannte sich die Beit Midrash, das Haus des Lernens. Und das ist dann vielleicht eher unserer Abitur-Hochschule gleichzusetzen. Und in dieser Zeit haben sie dann wirklich das ganze Alte Testament auswendig gelernt. War unvorstellbar für uns. Und ich weiß nicht, inwieweit das wirklich so funktioniert hat, aber das war das Ziel. So dann im Alter von ungefähr 17 Jahren, dann sind wahrscheinlich 98-99% aller dieser Schüler wirklich nach Hause gegangen, um dann den Familienbetrieb zu übernehmen. Aber dann gab es einige, die hatten das Verlangen, einfach einen weiteren Schritt zu gehen. Und das ist einfach dieser Schritt der Nachfolge. Und das bedeutet, jetzt muss ich mir einen Rabbi suchen, dem ich nachfolgen kann. Und das war gar nicht so einfach, weil da gab es nicht so viele. Und die Voraussetzungen waren sehr hoch. Dann dazu kommt noch, dass diese Rabbis, die waren ja alle unterschiedlich. Die hatten ihre Lieblingsthemen. Manche waren eher auf die Propheten versetzt, manche mehr eben die Tora oder das Gesetz und so. Und man suchte sich einen Rabbi, der einem einfach das lieferte, was man auch lernen möchte. Und das nannte sich dann einfach das Joch. Das war das Joch des Rabbis. Und dann wollte man natürlich auch gern einen Rabbi, der nicht allzu streng war. Denn manche waren also sehr, sehr streng. Und das nannte man dann die Last. Also jeder Rabbi hatte ein Joch und eine Last. Und das ist ja genau das, was Jesus beschreibt. Wenn er sagt, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Ich bin sanftmütig, von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das war die Visitenkarte von Jesus. Er hat sich beschrieben, so ein Rabbi bin ich. So, wenn dann dieser junge Mann einen Rabbi gefunden hat, dem er gerne nachfolgen möchte, dann hat er sich da präsentiert und erklärt. Und wenn der Rabbi dann dachte, du wärst also bereit und fähig dazu, ihm zu folgen, dann hat er sich einfach dir zugewandt und gesagt, folge mir nach. Das war der Einstieg in ein völlig neues Leben. Und Wow. Das war ungefähr so wie, das war größer als ein Stipendium für Harvard. Das war wirklich das höchste aller Gefühle in der jüdischen Kultur. Und jetzt verstehe ich auch, warum die Jünger dann so schnell Jesu nachgefolgt sind. Sie hatten ja nie die Voraussetzungen eigentlich, um einem Rabbi nachzufolgen. Und jetzt verstehe ich auch, dass der Vater vielleicht gar nicht so enttäuscht war, sondern im Gegensatz sehr stolz. Meine Söhne werden jetzt ausgebildet als Rabbis. Also die Nachfolge bedeutete eigentlich das Höchste, was man in der Kultur damals erreichen konnte. Und natürlich mit dem Ziel, wenn dann diese Ausbildung zu Ende war, dass der Rabbi sich dann zu dir wandt und sagt, und jetzt sende ich dich, um selbst Nachfolger zu machen. Und das ist ja genau, was Jesus tat, bevor er diese Welt verlassen hat.
Wow, also der Begriff Nachfolge oder Jüngerschaft, den wir heute so benutzen im Christlichen, hatte zur damaligen Zeit eigentlich eine ganz andere Bedeutung. Also was ich höre, ist erstmal galt er überhaupt nur für männliche Personen. Also Frauen konnten gar keine Jüngerinnen in dem Sinne werden. Und als Jesus dann seine Nachfolger angesprochen hat, seine Freunde angesprochen hat, müssen die völlig überrascht gewesen sein, weil die ganzen Kriterien, also dieses jahrelange Tora auswendig lernen, das traf ja alles gar nicht zu. Und sie waren Fischer so. Und sie hatten auch gar nicht nach einem Rabbi gesucht. Also wie ich es verstehe, eigentlich hätte man sich einen Rabbi suchen müssen, aber der Rabbi hat diese Jünger ausgesucht. Mhm. Und dann sagt dieser Rabbi noch, mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Also das ist ja ein unfassbares Upgrade, was Jesus diesen jungen Männern hier schenkt.
Genau, ja. Und dazu kommt noch, dass Jesus wirklich alle Normen zerbrochen hat, indem er ja auch dann Frauen mit eingeladen hat. Denn wir lesen deutlich, dass es nicht nur Männer waren, die ihm nachfolgten, sondern er hat sogar Frauen mit einbezogen, obwohl das eigentlich in der damaligen Kultur völlig unmöglich war.
Ja. Hat denn Jesus selber so eine Rabbi-Schulung durchlaufen? Eigentlich nicht. Hm? Er hat als Zimmermann gearbeitet und dann lesen wir, er hat sich taufen lassen, der Heilige Geist kommt und Gott sagt zu ihm, du bist mein geliebter Sohn. Hm. Er geht in die Wüste und sein Auftrag und seine Bevollmächtigung geschieht und dann sagt er selber so ein bisschen, jetzt bin ich Rabbi. Das ist ja auch sehr radikal, oder?
Ja, ja. Aber was wir auch, worauf wir auch achten müssen, ist, er hat sich viel im Tempel aufgehalten und saß mit den Schriftgelehrten und hat mit ihnen diskutiert. Also er hat da seine Ausbildung bekommen in der Diskussion mit den Pharisäern und den Sadduzäern und wie die alle hießen. Ich denke, dass ihn das auch geformt hat.
Also er ist so ein Quereinsteiger-Rabbi?
Ja, das kann man wohl sagen.
Ja. War ja eigentlich nicht vorgesehen, oder?
Nein, na, wahrscheinlich nicht.
Ja, also ganz schön spannende Begriffsänderung. Erinnerst du dich, wo Jesus dich vielleicht zum ersten Mal in diesem Sinne zur Nachfolge aufgefordert hat, wo du das so für dich begriffen hast?
Ja, und damit habe ich am Anfang sehr gekämpft, weil ich das vielleicht falsch verstanden habe. Aber für mich war diese Nachfolge Jesu wirklich etwas ganz Neues. Wie ich ihn das letzte Mal erzählt habe, war ich ja drauf und dran, mein eigenes Leben zu nehmen. Und als ich dann aber Jesus persönlich kennengelernt habe, dann habe ich wirklich dieses neue Leben in Empfang genommen. Und dann war es mir eigentlich von Anfang an klar, dieses Leben gehört mir nicht. Dieses Leben, das gehört mir nicht, das gehört ihm. Ich war damals Teil einer Jugendgruppe in einer Gemeinde hier in Schweden. Und ich kann mich erinnern, dass ich dann meinen Freunden erzählt habe, also ich möchte Missionar werden. Das habe ich innerhalb von ein paar Wochen irgendwie erkannt, dass ich das möchte. Und ich kann mich dann gut erinnern, wie sie sich gefreut haben für mich. Ah, du hast eine Berufung. Und dann dachte ich, und ich war aber irgendwie überrascht, wieso haben nur manche eine Berufung? Ich wollte, dass wir alle gemeinsam in die Welt gehen. Aber sie hatten andere Pläne mit ihrem Leben. Sie wollten Lehrer werden und Arzt werden und Geschäftsmann werden. Und ich habe das völlig missverstanden und gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Aber sie haben mich einfach bestätigt und gesagt, ja, du hast eine Berufung, aber wir nicht. Und das ist ja eigentlich die größte Lüge, die es eigentlich gibt. Wenn wir das jetzt so verstehen, wie wir das berichtet haben, dann sind wir alle wirklich berufen, Jesu nachzufolgen. Wie das dann in der Praxis ausschaut, das ist bei jedem von uns natürlich anders.
Ja, spannend eben auch, wenn wir die Nachfolger, die Jünger oder später, wo Jesus auch sagt, ihr seid meine Freunde, wenn wir die angucken, dann sind das keine Menschen, die sich zurückziehen auf ihren Rabbiner-Lehrstuhl und sich sozusagen und dann gute Ratschläge geben und sich ganz besonders kleiden, sondern es sind Menschen, die gehen direkt ins Leben. Die sind unter dem Volk, unter ihren Freunden, die verändern jetzt ihren Sozialstatus nicht, nur weil Jesus sie beruft. Sie tun das, was sie vorher auch gemacht haben, aber gleichzeitig verstehen sie sich auf einmal als Verbinder und als Abgesandte Gottes.
Ja, genau.
Und am Ende ist das vielleicht dieses leichte Joch, von dem Jesus spricht, dass er sagt, ey, du musst dich nicht komplett verdrehen, du musst nicht seltsam religiös werden, du kannst einfach weiterleben, aber wir leben ab jetzt zusammen und ich gehe immer einen Schritt vor.
Mhm. Ja, genau. Ja, da gab es sogar eine Redewendung unter den Nachfolgern dieser unterschiedlichen Rabbis, die es damals gab. Wenn man sich da getroffen hat mit einem Nachfolger von einem anderen Rabbi, dann fragte man, von wessen Staub bist du bedeckt?
Ah, ja,
weil
gut.
Die immer hinter dem Rabbi gehen mussten und dann eben diesen Staub mit sich genommen haben.
Sehr gut.
Ja, aber ich denke, was doch wichtig ist, ist zu erkennen, dass sich das Leben dieser Nachfolger wirklich verändert hat. Also es war wirklich radikal. Es war nicht nur eine Schule, zu der man an manchen Vormittagen einfach dann mit den Büchern hinging, sondern das war ja 24 Stunden pro Tag. Sie waren wirklich bei Jesus, haben mit ihm gegessen, sie haben zusammen übernachtet, sie haben alles gemeinsam gemacht. Und da kann man sich ja fragen, wie können wir das auf unser Leben übertragen? Wie sieht das bei uns aus?
Wir haben eben schon über John Mark Comer gesprochen und er fasst das Thema Nachfolge in einem Dreiklang zusammen. Er sagt, das bedeutet, mit Jesus zu sein, wie Jesus zu werden und zu tun, was Jesus tut oder was Jesus getan hat.
Ja.
Und das sehen wir ja im Grunde auch, wenn wir die Jünger angucken. Jesus sagt erstmal, folge mir nach und sagt, lass uns Zeit verbringen. Und die Jünger tun das. Und dann werden sie verwandelt, angerührt und fangen auch gleichzeitig an, die Dinge zu tun, die Jesus tut. Mhm. Dieser Dreiklang und dieser Weg, du hast es eben schon angeteasert, warum beginnt dieser Weg der Nachfolge eigentlich zwingend mit dem mit Jesus sein, was wir heute als Vertrautheit nennen?
Ja, das ist ja der Schlüssel für alles andere. Und ich habe viel darüber nachgedacht, wie das bei uns in der Vineyard aussieht. Was mich so fasziniert hat an der Vineyard von Anfang an, und ich bin jetzt seit über 35 Jahren dabei, das ist einfach unser DNA, unsere Werte, dass wirklich jeder von uns den Auftrag hat, die Dinge Jesu zu tun. Dass wir das immer sagen, everybody gets to play. Dass wir alle Zugang haben zu den Gaben, dass wir alle die Autorität haben, für Kranke zu beten. Und das war ja damals, als die Vineyard heranwuchs, etwas ganz Neues und eigentlich sehr Radikales. Und ich muss sagen, dass das auch heute noch der Fall ist. Ich bewege mich in vielen gemeindlichen Kreisen und da ist es leider oft immer noch so, dass nur der vorne steht und das Mikrofon hält, irgendeine Art von Verantwortung oder Autorität hat, zum Beispiel für kranke Menschen zu beten. So, das ist etwas, was wir nie verlieren dürfen. Das ist wirklich etwas, was in uns hineingelegt wurde. Aber das Problem, das ich sehe, das ist, wenn wir dort anfangen, dann leben wir unter diesem Druck. Ich müsste auch jetzt für jeden Kranken beten, der mir begegnet, aber man ist innerlich überhaupt nicht in der Lage dazu, oder fühlt sich nicht befähigt dazu. Und deshalb ist dieser Dreiklang so wichtig, dass wir wirklich damit beginnen, was es eigentlich heißt, Jesus kennenzulernen. Was es heißt, unseren Alltag mit ihm verbringen. Und dann geschieht eben dieses Wunder der Verwandlung, dass wir dann doch mehr und mehr wie er werden. Und dann löst sich die Frage ganz von selbst, muss ich jetzt das tun? Muss ich jetzt für den Kranken beten? Das ist etwas, was dann ganz natürlich aus meinem Herzen fließt. Und das ist für mich so wichtig, dass wir das in der Vineyard wirklich begreifen und verstehen. Weil oftmals, wenn wir über Spiritual Formation sprechen, dann kommt oft die Kritik, ach ja, jetzt schauen wir wieder nur auf uns selbst. Und wir verschließen unsere Augen für die Umwelt. Und das kann natürlich so werden, aber wenn wir die Balance wirklich schaffen, dann gibt es einen Dreiklang, der uns dann schlussendlich doch die Freude auch gibt und die Treibkraft gibt. Ja, ich will zum Beispiel profitieren oder ich möchte wirklich mit dabei sein und Dämonen austreiben. Und ich wünsche mir so sehr, für Kranke beten zu dürfen und zu sehen, wie Gott sie heilt.
Also das mit Jesus sein als totale Basis als Startpunkt für das, wie Jesus werden und das tun, was Jesus tut. Was ist deine persönliche Herausforderung, wenn Jesus dich einlädt, einfach mit ihm zu sein? Das sagt sich ja leichter, als es dann oft ist.
Ja, ja. Ich muss zugeben, dass ich die ersten 30 Jahre meines Lebens mit Jesus eigentlich sehr wenig darüber nachgedacht habe. Ja, als ich mich damals bekehrt habe, wie man so sagt, da waren sofort Anforderungen an mich gestellt. Also du bist jetzt Christ, jetzt gehst du am Sonntag in die Gemeinde, du liest die Bibel, du betest, du gibst deinen Zehnten. Und wenn du ganz heilig sein willst, dann gehst du sogar ins Gebetstreffen. Aber keiner hat mir erklärt, wie das funktioniert. Also wie betet man eigentlich? Wie liest man die Bibel? Wie kann man mit Jesus sein? Das war irgendwie, das waren private Dinge, über die man überhaupt nicht gesprochen hat. So privat, und es ist heute noch so, dass manchmal Menschen sagen, das ist ungefähr so, als würde ich dich fragen, wie viel verdienst du? Das ist irgendwie eine Tabu-Sache, über die man eigentlich ungern spricht. Und ich habe mich halt durchgequält. Ich habe halt gelernt, von anderen gelernt, so gut das ging, obwohl ich eigentlich nie einen Mentor hatte, der das speziell angesprochen hat. Ich habe viele Mentoren gehabt in meinem Leben, die mir sehr viel geholfen haben mit all dem Praktischen, was es bedeutet, Menschen zu erreichen, Mission, Predigen, Bibelstudium und das alles. Aber eigentlich, wie lebe ich mit Jesus, das musste ich mir selbst irgendwie erarbeiten. Und es ist eigentlich erst in den letzten 15, 20 Jahren herangewachsen in mir, dass ich mich jetzt ganz praktisch damit beschäftige und einfach dann auch ein Umfeld um mich herum baue, damit das dann auch funktioniert. Aber natürlich leben wir alle in verschiedenen Phasen unseres Lebens. Und für mich ist das heute als pensionierter Mensch viel leichter, Zeit zu finden, meine Bibel zu lesen und zu beten, als das damals war, als wir 7 Kinder im Haus hatten. Und das müssen wir natürlich auch mit in Betracht ziehen. Aber heute ist es für mich leichter als je. Ich habe mir ein Gerüst gebaut. Ich habe mir einfach Dinge vorgenommen, die ich tun werde jeden Tag. Dass ich mir wirklich Zeit nehme für zum Beispiel das Bibellesen. Dass ich mir Zeit nehme, um zu beten. Und das hat mir sehr viel geholfen, das einfach bewusst zu tun. Nicht einfach nur so durch den Tag gehe, ja, das wird schon irgendwie klappen. Und wenn es heute nicht klappt, ja, ist nicht so schlimm. Sondern wirklich Prioritäten setzen. Wir haben Prioritäten in unserem Leben, denen wir nachfolgen. Also ich esse 2-3 Mal pro Tag. Ich dusche, ich putze mir die Zähne. Und genauso wichtig ist das, einfach mit Jesus umgehen lernen. Und wenn man sich dann einfach an gewisse Dinge gewöhnt hat, dann geschieht das ja auch automatisch. Ich brauche mich heute nicht mehr darum kümmern, dass ich mir das in meinen Kalender schreibe, heute beten oder heute Bibel lesen, sondern das ist jetzt einfach etwas, was automatisch geschieht. Aber das hat Zeit gebraucht, dahin zu kommen.
Dieser Automatismus ist eine ganz große Hilfe, kann natürlich auch eine Gefahr sein, weil wir beginnen, aus einer eigenen Tradition einfach Gott immer wieder gleich zu begegnen, wenn wir mit ihm reden, wir haben die gleiche Pose, wir haben den gleichen Ort, vielleicht haben wir immer wieder die gleichen Worte oder die gleichen Themen auch. Mhm. Und Gott sagt aber vielleicht einfach zu uns, ey, können wir zusammen schweigen? Können wir mal einen Spaziergang machen? Wenn du Sport machst, würdest du mich da vielleicht mit reinnehmen? Oder können wir was Neues ausprobieren? Gibt es eine Geschichte, wo du einfach auch gescheitert bist, wo du gemerkt hast, Jesus hat dich eigentlich in so eine Vertrautheit hereingerufen und du hast einfach deinen Stiefel durchgezogen?
Ja, ich habe mich jahrelang eigentlich gedrückt vor dem Thema Gebet. Ich hatte Freunde, die das viel disziplinierter durchgeführt haben als ich, die wirklich früh um 6 Uhr aufstehen und eine Stunde gebetet haben. Ich habe das auch versucht. Funktioniert bei mir nicht so gut. Und ich habe dann einfach auch Schuldgefühle erlebt. Ja, du bist ja kein guter Christ und so. Aber ich durfte dann lernen, wie Jesus mir doch immer wieder sagt, aber wir können ja auch im Alltag miteinander reden. Du musst nicht unbedingt auf den Knien liegen eine Stunde lang. Das muss nicht falsch sein, aber das ist nicht der einzige Weg. Sicherlich nicht. Und ich dann in diese Freiheit hineingefunden habe und so langsam verstehe, was, was Paulus auch meint, wenn er sagt, dass wir immer beten sollen. Und eben, wie du auch sagtest, das Beten ja nicht nur bedeutet, dass ich reden muss, sondern dass das wirklich eine Kommunikation ist, die in beide Richtungen fließt. Und so, ich durfte das jetzt wirklich abgeben und auch diese Geschuld, diese Gefühle abweisen. Ich brauche mich nicht schuldig fühlen, sondern es wird mehr und mehr natürlich, als dass ich einfach Jesus mit alles mit einbeziehe. Wenn ich im Auto allein fahre, dann rede ich mit ihm. Wenn ich spazieren gehe, dann bete ich für meine Kinder. Wenn ich in der Küche koche, dann stelle ich, mache ich Musik und singe vielleicht mit oder so. Oder ich sitze einfach nur in meinem Stuhl und höre. Ja, das war meine Erfahrung mit dem Gebet.
Du hast gesagt, du musstest dir im Grunde das selber beibringen. Fallen dir trotzdem ein, zwei Vorbilder ein, die dich positiv beeinflusst haben oder von denen du vielleicht einzelne Ideen auch bekommen hast für das Mit-Jesus-Sein?
Am Anfang sehr wenig, weil das eben, wie gesagt, so eine Privatsphäre war, dass die Leute nicht gern drüber reden. Aber ich habe dann angefangen, gute Bücher zu lesen über das Thema. Ich habe dann zum Beispiel gelernt, dass es viele verschiedene Arten gibt, die Bibel zu lesen. Ich war fasziniert davon, diese Lectio Divina zu erkennen und zu erleben, dass man die Bibel wirklich auf unterschiedliche Art und Weise lesen kann und darf. Also ich habe mich dann hauptsächlich von Büchern ernährt und Podcasts dann auch. Und das ist ja ein Thema, das in den letzten 15, 20 Jahren wirklich herangewachsen ist. Und es gibt heute eine Vielzahl von Werkzeugen, die wir benutzen können. Diese Werkzeuge, die es eigentlich schon immer gab, aber die irgendwie verborgen waren, die dürfte ich lernen und sie praktizieren. Und das hat mir unwahrscheinlich viel geholfen.
Hast du Fragen, Wünsche oder Feedback zum Flow? Über flow@vineyard-dach.net kannst du uns erreichen. Möchtest du den Flow unterstützen? Benutze PayPal unter der Adresse paypal@vineyard-dach.net.
Lass uns nochmal zurückgehen zu Jesus und seinen 12 Freunden. Wie sah das mit Jesus sein für seine 12 Ängsten ganz praktisch aus?
Ja, wie gesagt, die waren wirklich für diese 3 Jahre ungefähr wirklich nur mit Jesus unterwegs. Und was Jesus ihnen deutlich gemacht hat, ist, wir sind jetzt Familie. Aber sie hatten ja auch eine natürliche Familie. Petrus war verheiratet. Vielleicht waren andere verheiratet, wir wissen das nicht. Sie hatten natürlich Eltern und Geschwister. Und Jesus hat das so demonstriert, als seine eigenen Geschwister ihn wollten. Und er sagt, wer ist mein Bruder, wer ist meine Schwester? Ihr seid meine Brüder, ihr seid meine Schwestern. Er hat den ganzen Begriff von Familie völlig überarbeitet und ganz neu dargestellt. Und für diese Jünger war das Nachfolgen Jesu wirklich Familie. Und das war wahrscheinlich das Größte, was sie gelernt haben. Und das war eine Herausforderung. Das war ja auch etwas, was völlig gegen die Kultur des damaligen Lebens ging. Und ich wünschte, wir könnten da manchmal hineinhören in ihre Diskussionen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Serie The Chosen nachverfolgt, darf man das ein bisschen miterleben, so wie sie miteinander gestritten haben und sich verglichen haben und ihre Gefühle nicht immer die besten und die höchsten waren. Und dennoch hat Jesus sie immer beiseite genommen, ihnen versucht zu erklären, was sie nicht begriffen haben. Er hat ihnen immer die Möglichkeit gegeben, zu fragen, und er hat sie immer mit auch respektiert. Er hat sie nie weggeschickt wegen ihres Unglaubens oder wegen ihres Unverständnisses, sondern er hat sie immer respektiert und tief hineingezogen in diese Nachfolge. Und das denke ich, das hat sie geprägt.
Ja, schöner Ausdruck, mit Jesus sein als Familienerfahrung. Auch ein ganz schöner Stretch, weil du eben ja sagst, ja, die 12 hatten natürlich auch eigene Familien, hatten eigene Themen. Und Jesus fordert sie oder auch andere an manchen Stellen radikal heraus und sagt, hey, ihr müsst eure Familie, euren Beruf, eure Sicherheiten aufgeben, um wirklich mit mir zu sein. Und dieses mit Jesus sein bekommt dann noch so eine andere Ernsthaftigkeit auf einmal, weil es darum geht, Jesus zu fokussieren. Also wirklich ihn als Fokuspunkt des gesamten eigenen Lebens anzunehmen. Man könnte auch sagen, Jesus first. Genau. Wie können wir das übertragen in unser Leben heute, weil wir natürlich nicht auf Wanderschaft gehen mit Jesus? Wie könnte das aussehen für uns?
Der Schlüssel zu dieser Frage, glaube ich, hat damit zu tun, dass er nicht unbedingt erwartet, dass wir jetzt unsere Familien verlassen oder dass wir unseren Beruf abbrechen. Ich glaube, worum es wirklich geht, das ist, dass er erwartet, dass wir ihm die Rechte für diese Dinge geben. Er hat das Recht. Wir gehen immer davon aus, dass Dinge im Leben einfach, das ist mein Recht, einen guten Beruf zu erarbeiten, es ist mein Recht, dass ich heirate und Familie habe, das ist mein Recht, dass ich zweimal im Jahr in den Urlaub gehe oder was immer das sein mag. Und das ist der Punkt, wo Jesus sagt, das musst du jetzt mir überlassen. Und er will ja nur das Beste für uns. Ich habe da eine persönliche Erfahrung, als ich auf der Bibelschule in den USA war. Ich war 3 Jahre dort. Da durfte ich erleben, dass viele von meinen Mitschülern Beziehungen hatten, also Freundschaften. Und ich habe mich natürlich auch nach einer Freundin gesehen, nach einem Partner. Und irgendwie hat das so nicht so recht geklappt bei mir. Diejenigen, an denen ich interessiert war, die hatten kein Interesse an mir und umgekehrt. Und ich wurde da ziemlich frustriert. Und ich kann mich erinnern, eines Tages bin ich in den Wald gegangen, um zu beten. Und ich habe dann wirklich geklagt bei Gott, warum kann ich jetzt keinen Partner finden, um dieses Leben zu teilen? Und da hat er so deutlich zu mir geredet in meinem Herzen und mich gefragt, ja, wer hat dir das Recht gegeben zu heiraten? Ich hatte das einfach angenommen. Natürlich hatte ich das Recht dazu. Aber er hat das wirklich in Frage gestellt. Wer hat dir das Recht gegeben? Und das hat mich damals so tief betroffen. Ich kann mich erinnern, ich kam dann zurück aus dem Wald und wir hatten dann Abendessen, da saßen am Tisch und ich habe dann all meinen Mitschülern erzählt, also ich werde nie heiraten. Weil ich habe das in dem Augenblick wirklich aufgegeben. Und ich habe das ernst gemeint. Ich gebe dir dieses Recht. Ich suche nicht länger, ich schaue nicht länger. Das darfst du jetzt nehmen. Und dann hat es ein halbes Jahr gedauert und ich habe Kathy getroffen, meine Frau. Aber ich musste das eben erst, dieses Recht musste ich aufgeben, damit Gott es mir wieder zurückgeben konnte, auf eine Art und Weise, wie ich das allein nie geschafft hätte.
Wow, das Recht am eigenen Leben aufgeben, um mit Jesus zu sein, das klingt nicht so richtig sexy. Krass, und wenn wir diesen Gedanken folgen und uns dann aber anschauen, dass ja ganz viele Menschen sich als Christen bezeichnen oder glauben, dass sie Christen sind und von sich als Christen sprechen, aber eventuell gar nicht in diesem Sinne Nachfolger sind, weil doch sehr stark gerade versucht wird, vielleicht auch sogar mit Hilfe des Glaubens die eigenen Rechte durchzusetzen. Da ist eine ganz schöne Spannung. Gerade im Westen sprechen wir auch von christlichen Nationen immer noch. Das heißt, wir sind kulturmäßig Christen. Sind wir Christen, ohne Jesus vielleicht wirklich nachzufolgen?
Ja, das ist natürlich ein Riesenthema. Ich denke, das Erste, was wir erkennen müssen, ist, dass die ersten Nachfolger Jesu, sie haben sich ja nie als Christen bezeichnet. Dieser Begriff kam erst viel später ins Spiel. Wie wir lesen, auch in der Apostelgeschichte, sie nannten sich der Weg. Das war ihre Bezeichnung. Und dieses griechische Wort da, Hodos, das bedeutet also den Weg selbst, aber auch die Reise an ein Ziel. Und dann kommt Jesus und sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er gebraucht das gleiche Wort, Hodos. Also von Anfang an war es klar, dass Jesus nachfolgen darf nie statisch werden, sondern das ist etwas, was sich bewegt, ständig bewegt, eine Reise, auf der man ständig neue Dinge sieht und erlebt. So, der Gedanke, das ist Christsein, das ist etwas, was wir erschaffen haben. Jesus hat mir gesagt, wer seine Hand hebt, ist Christ, sondern er hat wirklich gesagt, wer mir nachfolgt, wer mein Jünger sein will, mein Nachfolger sein will, der muss alles hinter sich lassen. Und das ist natürlich hart zu sehen. John Mark Comer, er hat da eine Statistik, die jetzt für die USA gilt, aber ich kann mir denken, dass sich das bei uns nicht viel anders aussieht. Also er spricht davon, dass eigentlich 63% aller Menschen in den USA sagen würden, ich bin Christ. Aber wenn man dann wirklich tiefer hineinschaut in die Realität ihres Lebens, dann findet man vielleicht nur 4%, die wirklich diesem Kriterium nachfolgen wert sind. Und das, ja, ob das wirklich so ist, das kann man natürlich nie nachvollziehen. Ich habe vor langer Zeit gelernt, ich darf nie das geistliche Leben eines anderen Menschen richten. Das darf nur Gott. Und jetzt für uns, uns umzuschauen und sagen, der ist Jünger und der ist keiner, das steht uns nicht zu. Das steht Gott alleine zu. Aber die Realität ist einfach so, dass unsere Gemeinden und Kirchen gefüllt sind von Menschen, die eigentlich diese Botschaft nie klar und deutlich gehört und verstanden haben. Und das ist vielleicht gar nicht ihre Schuld. Das ist vielleicht die Schuld von uns, die wir da vorn stehen und unterrichten und predigen, dass wir den Preis nie genannt haben, sondern wirklich nur davon gesprochen haben, ja, komm zu Jesus, glaub an ihn und du hast das ewige Leben. Das stimmt natürlich, aber das ist ja nicht die ganze Wahrheit. Und da kommt es eben jetzt so weit, dass wir, ja, wie du sagtest, ein kulturmäßig Christen sind. Und dann, wenn wir in die Geschichte schauen, dann eben diese Zwangsbekehrungen und Zwangstaufen und dann diese zwei Klassen. Also wenn du wirklich ein Nachfolger Jesus sein willst, dann musst du ins Kloster gehen. Also da gab es dann eben zwei Stufen, entweder ganz oder gar nicht. Aber das ist ja eine völlig verdrehte Wahrheit. Und das, was jetzt geschehen ist und was wirklich sehr traurig ist, dass wir haben ein kulturelles Umfeld geschaffen, in dem man sich Christ nennen kann, ohne wirklich Nachfolger Jesu zu sein. Und das ist hart. Das ist hart. Ja, aber so ist das. Und Jesus sucht ja nicht nach Konvertiten. Er sucht wirklich nach Nachfolgern. Und er wird auch heute noch von uns verlangen, dass wir unser Leben ganz neu ordnen. Mit der Nachfolge Jesu. Er hat die unangefochtene Priorität über unseren Beruf, über unser Geld, über unsere Zukunft. Und das ist heute immer noch der Punkt, an dem sich wahrscheinlich die Geister scheiden werden. Und das ist nicht einfach, darüber zu sprechen. Aber ich denke, die Bibel zeigt das doch ziemlich deutlich.
Ja. Also die Zahlen sind ja, da kriegt man ja Gänsehaut. 63% in USA, sagt John Mark, bezeichnen sich als Christen. Und er sagt, circa 4% sind Nachfolger Christi. Das ist ja am Ende wirklich dann die kleine Herde, von der Jesus manchmal spricht. Also unter Umständen gehen wir in eine Gemeinde unser Leben lang, wir geben unseren Zehnten, wir reißen uns zusammen in einigen Bereichen, die uns wichtig scheinen. Wir haben vielleicht eine Bibel zu Hause, aber dann treffen wir Jesus und er sagt, hey, sorry, ich kenne dich nicht. Also wir haben gar keine Beziehung.
Ja.
Na Norbert, lass uns doch mal konkret über das mit Jesus sein sprechen. Du hast schon so ein bisschen darüber gesprochen, es geht darum, Prioritäten zu setzen im Alltag. Es geht nicht darum, geistliche Gewichte zu stemmen, so, aber du hast sowas wie einen geistlichen Fitnessplan, habe ich gehört, Dinge, die dir wichtig geworden sind. Wie war dieser Weg dorthin? Wie hast du gelernt, mit Jesus zu sein und was hat dir geholfen?
Was mich persönlich überrascht hat, ist, dass es Zeiten gibt, wo man das Gefühl hat, man ist okay mit Jesus. Es läuft irgendwie, es fließt. Und dann gab es wieder Zeiten, wo man das Gefühl hat, er ist einfach ewig weit weg und er spricht nicht mehr. Und warum ist das jetzt so schwer? Warum geschehen Dinge um mich herum, die mich runterziehen und so? Und ich denke, das ist wahrscheinlich der Alltag für die meisten Christen. Für mich war die größte Erkenntnis zu erkennen, dass Jesus mich nie verlässt. Er ist immer da. Aber ich bin einfach gefühlsmäßig nicht an dem Ort, wo ich das erfassen kann. Und ich habe dann gelernt, dass ich mich eigentlich jeden Tag neu bekehren muss. Und das ist etwas, wenn du von Fitnessplan sprichst, was ich jetzt wirklich seit Jahren praktiziere. Das Erste, was ich früh morgens tue, wenn ich aufwache. Und das musste ich mir auch angewöhnen. Das ist nicht etwas, was automatisch geschah. Aber ich habe mir das angewöhnt. Mein erster Gedanke ist, Jesus, heute will ich dir nachfolgen. Heute will ich dir mein Leben übergeben. Heute will ich, dass du zu mir sprichst. Heute will ich, dass du mir zeigst, wenn ich schief liege. Heute will ich das. Und das hat mir persönlich sehr viel geholfen. Am anderen Ende dann habe ich auch eine Praktik, die ich am Abend dann vollziehe. Und zwar praktiziere ich das, was man das Examen nennt. Und das im Grunde eigentlich nur bedeutet, dass ich den Tag nochmal durchgehe mit Jesus. Dass ich ihm danke für all das Gute, für das Schöne, für das gute Essen, das schöne Wetter, was es immer auch war. Aber dass ich ihm dann auch das bringe, was einfach schwierig war an diesem Tag, was mich belastet hat, Gespräche, Konfrontationen und, dass ich ihm das zurückgebe, sage, oh Jesus, du warst mit dabei in dieser Unterhaltung und ihm das dann übergebe. Und so rahme ich meinen Tag ein. Und was interessant ist, ich habe das kürzlich gelesen, dass neurologische Studien zeigen, dass das Erste und das Letzte, woran wir denken, unser Leben, wann unser Denken prägt. Das ist also interessant. Ich habe das gar nicht gewusst, aber ich denke, dass das so stimmt. Das sind jetzt einfach nur ein paar Beispiele, wie ich versuche, dieses mit Jesus sein zu praktizieren.
Das gefällt mir total gut. Heute gebe ich dir mein Leben. Also wirklich ja. die Hingabe des eigenen Lebens ins Heute ziehen. Jeden Tag einen frischen Schlauch Wein aufmachen, sozusagen, einen jungen Wein trinken, sagen heute. Ja. Finde ich total gut. Lass uns doch mal in die nächste Folge so einen kleinen Preview reinmachen. Da wird es um Verwandlung gehen. Design mit Jesus. Wenn wir das über längere Zeit suchen, werden wir in Jesus verwandelt. Woran hast du gemerkt, dass seine Nähe dich verändert hat?
Also es ist eigentlich sehr einfach. Ich erkenne mehr und mehr, wie ich einfach doch noch wachsen muss. Es wird immer deutlicher, wie weit ich von dem Endziel entfernt bin. Und das ist natürlich nicht immer einfach zu erkennen, aber das muss so sein, sonst bewegen wir uns nicht mehr. Ich brauche das, ich brauche die Herausforderung. Und das ist das, was geschieht, wenn wir näher mit Jesus gehen, dass er uns wirklich dann herausfordert und sagt, also das war jetzt nicht gut oder das war nicht okay, was du gemacht hast oder so darfst du nicht reden mit deiner Frau oder was es immer sein mag, dass das immer deutlicher wird. Und das ist für mich eigentlich so, dass wie Jesus werden ist ja eine Lebensreise, die wir nie ganz abschließen werden auf dieser Erde. Aber doch zu wissen, dass es um kleine Schritte in die richtige Richtung geht, das ist mir wichtig.
Mhm. Gab es auch so Aha-Momente, Eigenschaften Jesu, die sich auf einmal in dir gezeigt haben, ohne dass du sie eigentlich geplant hattest?
Ja, doch. Zum Beispiel, ich habe den Eindruck, dass ich viel empfindlicher geworden bin. Dinge, die mich früher vielleicht kalt gelassen haben, berühren mich heute sehr tief. Gerade so, wenn man die Nachrichten sieht und das Leiden von Menschen, dass da ein Stück von dem Mitleid, das Jesus hat, auch dann bei mir durchschlägt. Nicht im gleichen Maße wie bei Jesus, aber doch, es berührt mich heute viel mehr. Es schmerzt mich wirklich, Leiden zu sehen. Auf viel mehr als noch vor 20 Jahren, zum Beispiel.
Also dieses mit Jesus sein bedeutet dann auch nicht nur werden, wie Jesus ist, sondern auch empfinden, wie Jesus empfindet. Und das wiederum, und jetzt gehen wir ganz weit voraus, ist vielleicht der Startpunkt, um Dinge zu tun, die Jesus tut.
Ja.
Wirklich eine klarere Sicht auf das, wie Gott eigentlich empfindet, wenn er unsere Welt anschaut. Und dann wie einen inneren Handlungsmoment zu erfahren.
Ja, genau.
Sehr schön. Yo, wir landen unsere Session langsam. Heute geht's um eine kleine Serie, die wir starten mit der Überschrift Jesus folgen, Vertrautheit, Verwandlung, Verantwortung erleben. Ich würde gerne schließen mit drei Fragen für euch Hörerinnen und Hörer, die ihr vielleicht zum Tieftauchen mitnehmen könnt, die euch durch die Woche begleiten können. Die erste Frage: Wenn jemand mein Leben beobachtet, woran würde er erkennen, dass ich Jesus nahe bin? Norbert, woran würde jemand erkennen, dass du Jesus nahe bist?
Ich hoffe, dass sie das daran erkennen, wie ich mein Leben gelebt habe. Ich hoffe, dass sie das erkennen, wenn sie meine Prioritäten sehen. Das hoffe ich.
Ich vermute, bei mir wäre es dadurch, dass ich versuche, Menschen wirklich zuzuhören. Für mich ist in persönlichen Beziehungen das Zuhören mit den Jahren immer wichtiger geworden. Und ich versuche immer weniger zu reden und immer mehr wirklich offen für einen ganzen Menschen zu sein und aktiv zuzuhören. Und das finde ich auf jeden Fall auch total Jesus-mäßig, wenn ich mir die Evangelien gucke, dass Jesus ein toller Zuhörer ist. Die zweite Frage: Wo erlebe ich in meinem Alltag Vertrautheit oder echte Nähe zu Jesus ganz ohne fromme Maske? Norbert.
Ich denke, der Vorteil, alt zu sein, ist, dass man Dinge einfach besser sehen kann. Also zum Beispiel, man sich wirklich freuen kann an der Schöpfung in einer Art und Weise, wie man das vielleicht als junger Mensch nicht erleben konnte. Zum Beispiel, dass man sich wirklich an Kleinigkeiten freuen darf und weiß, das ist jetzt Gnade Gottes. Das ist Segen Gottes. Das ist nicht einfach etwas, was ich verdient habe, sondern das ist wirklich etwas, was er mir heute schenken möchte.
Ich denke, bei mir sind es in den letzten Jahren Momente beim Sport. Ich fahre Rennrad und ich schwimme. Beides Sportarten, die so anstrengend sind, dass man keine Masken tragen kann. Und beides für mich echte Berührungspunkte, wo ich, während ich meinen Körper extrem einsetze, mein Herz ausschütte Gott gegenüber, ganz ohne fromme Maske, wo ich wirklich sehr durchlässig bin. Und die dritte Frage: Was könnte mir heute helfen, in dieser Vertrautheit mit Jesus einen nächsten kleinen Schritt zu gehen? Norbert.
Hören. Einfach zu hören, was willst du heute zu mir sagen? Und das geschieht bei mir hauptsächlich durch die Bibellese, aber ja nicht nur. Er hat zu mir auch durch Filme gesprochen, die jetzt überhaupt nichts mit dem geistlichen Thema zu tun haben. Oder einem Mensch begegne, der ein Wort spricht, was mich berührt. Und ich denke, oh, da muss ich drüber nachdenken. Also das sind die kleinen Schritte, die man lernen darf, ohne jetzt konkret ein Programm dafür zu haben, sondern wirklich alltäglich erkennen, dass ja Jesus wirklich zu mir sprechen möchte.
Für mich würde ich sagen, geht es ums Thema Vertrauen. Ich bin in einer Lebensphase, wo ich Gott auch relativ schlecht höre, muss ich sagen. Ich finde es ganz schön nervig. Aber man geht durch solche Phasen und trotzdem zu sagen, ich vertraue dir, ich vertraue dem langen Weg, mit dem du, den du mit mir gehst, das ist, glaube ich, für mich immer wieder wichtig, um zurück in die Vertrautheit mit ihm zu kommen. Vielen Dank, Norbert, für die Session heute mit dir. Willst du einfach die Session mit einem Segen abschließen? Das wäre schön.
Ja, gerne. So, Vater, wir laden dich ein, dass du uns jetzt begegnest mit deinem tiefen Frieden. Herr, dass wir inmitten dieser Welt, die so chaotisch um uns herum ist, wirklich deinen tiefen Frieden erleben dürfen. Du bist mit uns, du bist bei uns, du bist in uns. Und so empfangen wir jetzt, Herr, deinen Segen für unser Leben, deine Vaterliebe, die uns weiter und tiefer führen wird in die Beziehung mit dir. Amen.
Das war Vineyard Flow. Wir haben gefragt, Vineyard, wer bist du? Woher kommst du? Wohin gehst du? Und was bewegt dich? Ich bin Christian aus Hamburg und war heute im Stream mit meinem Freund Norbert Bauer aus Schweden. Allen Hörern und Hörerinnen wünsche ich eine wunderschöne Zeit und bleibt im Flow der Vertrautheit mit Jesus. Bye, bye.